Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gerade noch im Schneechaos auf dem Weg zur Messe steckt ein Schicksal, das heute vielen widerfährt. Und ich denke, damit können wir auch gleich dann schon einsteigen. Wolfram Eilenberger ist Philosoph und Publizist, lange Jahre Lehraufträge in der ganzen Welt vertreten. Er ist Gründungschefredakteur des Philosophiemagazins gewesen, hat über 7 Jahre das Magazin gestaltet, direkt hier hinter uns, und hat jetzt das Buch Zeit der Zauberer geschrieben, ein Buch über die Zeit 1919 bis 1929. Das Buch war bereits auf der Frankfurter Buchmesse in 15 Ländern verkauft, bevor es auch nur in längerer Form irgendwie lesbar war. Inzwischen ist es in 20 Ländern verkauft. Wir dürfen sehr gespannt sein auf die weiteren Verkäufe. Es ist ein tolles Buch. Und lieber Wolfram, die Zeit der Weimarer Republik gilt nicht gerade als eine zauberhafte Zeit. Was macht sie deiner Meinung nach zu etwas Besonderem?
Ja, guten Tag und vielen Dank für die Vorstellung. Natürlich ist es so, dass die Weimarer Republik als eine Zeit der Spannungen, der großen Umschwünge, auch der Verunsicherung gilt. Und vielleicht kann man ganz allgemein sagen, dass Krisenzeiten, wie es die Weimarer Jahre ohne Zweifel waren, gute Zeiten für die Philosophie sind, weil die Philosophie sich immer eine Anforderung sieht, Weltorientierung zu leisten und ganz grundlegend darüber nachzudenken, wie es um den Menschen, der jeweils in die Zeit gestellt ist, sich gerade verhält. Und die 20er Jahre waren eben eine Zeit, das Buch setzt 1919 ein mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, in dem, glaube ich, 2 Dinge passiert sind. Einerseits waren die gesamten politischen Zusammenhänge, die vor dem Krieg noch tragfähig waren, insbesondere die Kaiserreiche im deutschsprachigen Raum, die waren zerstört, wurden zu Republiken. Das Zweite ist, dass eine Leiterzählung zum Ende kam, nämlich die Leiterzählung einer aufklärerischen Bildung des Menschen und Zivilisierung des Menschen. Und in gewisser Weise fand sich diese Kultur mit dem traumatischen Diagnose konfrontiert, dass der Mensch das Grausamste, und zwar in industrieller Weise, sich antun kann und man ein neues Menschenbild, eine neue Form finden musste, über sich selbst nachzudenken. Und diese 4 Helden meines Buches, Ludwig Wittgenstein, Ernst Cassirer, Walter Benjamin und Martin Heidegger, die trifft diese Anforderung in der kreativsten Phase ihrer eigenen Denkbiografie. Sie sind zum Ende des Krieges zwischen 25 und 35 Jahre alt. Und so kommt es eine Konstellation zustande, in der genial begabte Menschen in einer Zeit hoher Verunsicherung gezwungen sind, grundlegend neu über die Fundamente ihrer eigenen Kultur nachzudenken. Und das haben sie gemacht und dabei nicht nur eine der schönsten und wichtigsten Phasen der deutschsprachigen Philosophiegeschichte geschaffen, sondern auch die wichtigsten Werke des 20. Jahrhunderts in der Philosophie geschrieben.
Vielleicht magst du uns die 4, die du gerade schon erwähnt hast, Heidegger, Wittgenstein, Benjamin und Cassirer, kurz vorstellen. Wer waren diese 4 Personen? Du hast gesagt, 25- bis 35-jährig.
Ja, das sind heute Gestalten, die wir natürlich als Kultgestalten kennen, insbesondere Benjamin, Heidegger und Wittgenstein. Es ist gar nicht möglich, sich mit der Philosophie des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen, ohne mit diesen Personen zu arbeiten. Aber es sind eben auch ganz spezielle Charaktere in dem Sinne, dass sie eigentlich keine akademische Philosophen waren und sich in einer stark antiakademischen Haltung verstanden. Es sind Menschen, die Philosophie nicht als eine Karriere oder als eine Wissenschaft verstanden, sondern als eine Form, dem eigenen Leben Halt, Orientierung und Sicherheit zu geben. Und es sind außerdem Menschen, und das ist sehr interessant gewesen, in der Entwicklung des Buches, die 4 Existenzentwürfe darstellen, die extrem zeitgemäß sind, die zu uns heute noch sprechen. Man hat mit Wittgenstein den Milliardärssohn, der eine Art spirituelle, quasi religiöse Evidenzerfahrung macht, während des Krieges seinen Traktatus schreibt und dann sich in die Berge zurückzieht, all sein Vermögen verschenkt, um dort als Volksschullehrer ein Leben in Armut, in Reinheit und in Klarheit zu führen. Also so eine Art spiritueller Rückzugscharakter. Wir haben mit Martin Heidegger einen katholischen Kleinbürgersohn, genial begabt, der von Freiburg aus beginnt, die Provinz, das Hüttenleben, das Erdnahe, das Volksnahe, fast pegidahaft zu heiligen und zu rechtfertigen. Wir haben mit Walter Benjamin den klassischen freien Kulturjournalisten aus Berlin, der in prekären Verhältnissen, in ständiger Finanznot, Desorientierung, in Drogen, Bordell und Spielexzessen sein Leben fristet und dabei ungeheuer produktiv wird. Und wir haben mit Ernst Cassirer den klassischen akademischen Denkbeamten, der in Hamburg jeden Tag aufsteht und eine geniale Seite nach der anderen schreibt in einer völligen Ruhe, die all drei, diese drei nicht kennen. Es sind also vier Typen, vier Typologien. Und wenn Sie Ihren eigenen Bekanntenkreis überprüfen oder vielleicht auch nur Ihre eigenen Sehnsüchte von Ihrem Leben, dann könnten Sie sagen, ja, es gibt diese spirituelle Sehnsucht des Rückzugs in die Berge. Ja, ich verstehe, dass so ein heimatnahes Leben in der Freiburger Provinz in der Hütte seinen Charme hat. Ich träume manchmal davon, in Berlin den Großstadtroman zu leben und vielleicht wäre es mir auch ganz recht, ich hätte einfach eine feste Anstellung und könnte in Ruhe von allen materiellen Sorgen befreit jeden Tag drauf losdenken. Und Sie sehen schon, das Buch ist nicht gehalten als eine Geschichte der Philosophie, die von Ideen handelt, sondern es handelt von Menschen. Und zwar der Interaktion zwischen konkreten Lebenserfahrungen und Theorieentwicklung. Und das ist so fantastisch an diesen Zauberern, wie ich sie nenne, dass sie wirklich in der Lage sind, aus ihren eigenen Lebenserfahrungen, aus ihren Liebeserfahrungen, aus ihren Fiaskos, aus ihren finanziellen Krisen Energie und Inspiration zu finden, um die Werke zu schreiben, die sie geschrieben haben. Und diese Werke kennen Sie alle. Das ist bei Wittgenstein der Tractatus Logico Philosophicus, die Urschrift der analytischen Sprachphilosophie, kann man sagen. Bei Heidegger ist es Sein und Zeit, der 1927 erscheint und schon nach wenigen Monaten als Meilenstein der Philosophiegeschichte erkannt ist. Bei Walter Benjamin ist es der Ursprung des deutschen Trauerspiels oder sein Essay zu den Wahlverwandtschaften, bis heute unerreichte Formen der Literaturkritik. Und bei Ernst Cassirer ist es dieses monumentale Werk der Philosophie der symbolischen Formen, das als letztes, glaube ich, in der Lage war, den gesamten Raum der kulturellen Wissenserzeugung von einer philosophischen Warte aus zu besprechen. Und es ist natürlich die Frage, und das ist auch die Leitfrage dieses Buches, wie war diese Explosion des Denkens eigentlich möglich und warum hat sie seither auch nicht mehr stattgefunden?
Haben sich die vier eigentlich zu der Zeit getroffen, gekannt oder?
Also es ist so, dass wenn man sich überlegt, wie so eine Explosion des Denkens möglich ist, dann ist es sicher so, dass es ein enges Gefüge geben muss, in dem die Menschen Kontraste entwickeln können vor einem geteilten Hintergrund. Und der theoretisch geteilte Hintergrund war der des Neukantianismus, das war damals die geteilte Schule. Und diese Menschen, diese vier Typen, die kannten sich schon. Besonders interessant ist zum Beispiel die Konstellation Heidegger und Benjamin. Man hat heute ein Gefühl, dass Heidegger und Benjamin gar nichts miteinander zu tun haben. Man hält Heidegger sozusagen für den prädestinierten Nazi, der dann Direktor der Freiburger Universität wurde und eine Seinsgeschichte schreibt und Benjamin für jemanden, der als Gründungsgestalt der Frankfurter Schule und der kritischen Theorie eher mit linken und kommunistischen Ideen verknüpft wurde und wird. Tatsächlich kannten die beiden sich von 1913 an. Die saßen nämlich im selben Seminar in Freiburg und das Interessante ist, sie haben sich vom ersten Moment an gehasst. Aber so gehasst, wie sich zwei Menschen hassen, die sich sehr als ähnlich und gleichermaßen begabt befinden. Das war also eine große Rivalität. Und es war für Benjamin, der von einem Fiasko, von einer Not, von einer Ablehnung, von einem nicht publizierten Buch zum nächsten hastet, besonders schmerzhaft zu sehen, den kometenhaften Aufstieg von Heidegger in den 20er Jahren. Und das Buch endet dann 1929 mit der Weltwirtschaftskrise in einer Phase, in der Benjamin dann seinen neuen besten Freund dieser Tage, das ist Bertolt Brecht, die wollen zusammen eine Zeitschrift gründen und Benjamin schreibt dann an einem Brief, diese Zeitschrift hat keinen anderen Zweck, als Heidegger zu vernichten. Ja, also es ist eine große Hassliebe, weil die beiden eigentlich eher zweieiige Zwillinge sind, die sich deswegen besonders hassen können, weil sie ihre jeweiligen Nähen auch erkennen. Und Cassirer zum Beispiel hat mit Heidegger viel Kontakt gehabt. Das Buch endet dann auch mit einer Disputation zwischen den beiden. Und der Einzige, der sich aus allem raushielt oder versuchte, sich rauszuhalten, ist eben Ludwig Wittgenstein, der da in seinem Bergdorf Volksschullehrer wurde und so getan hat, als sei er mit der Philosophie fertig, weil er glaubte, in seinem Tractatus alle Fragen der Philosophie endgültig gelöst zu haben. Und man sieht aber, dass das philosophische Genie von Wittgenstein so wühlend, so aufregend war, dass es ihn als Person nicht in Ruhe gelassen hat. Und so wird er immer wieder von seinem eigenen Geist in das Fragen, in das Philosophieren zurückgetrieben. Und 1929, auch damit endet das Buch, kehrt er dann zurück nach Cambridge und beginnt dort seine Lehrtätigkeit, die dann dazu führt, dass er die Philosophie ein zweites Mal revolutioniert, nämlich mit der Philosophie seiner philosophischen Untersuchungen. Und da sieht man, dass selbst die Menschen, die glauben, sie haben alle Rätsel gelöst und sie sind fertig mit der Philosophie, es dann doch nie ganz lassen können.
Stichwort Babylon, Berlin, das ist ja genau die Zeit sozusagen. Wo dürfen wir die vier verorten? Waren das Philosophen der Großstadt des brodelnden Lebens? Du hattest schon gesagt, Heidegger und Wittgenstein, beide Denker der Hütte, die wirklich lange Zeiten auch abseits jeder Zivilisation verbracht haben.
Ja, also wenn man die 20er Jahre heute betrachtet, dann kann man nicht nur sagen, dass die Philosophie dort eine Höhe, ein goldenes Zeitalter hat. Das war auch ein goldenes Zeitalter der Physik. Die Heisenbergsche Unschärferelation wird 1926 zum ersten Mal publiziert. Es war ein goldenes Zeitalter der Wirtschaftstheorie. Beispielsweise der Keynesianismus, der heute noch sehr prägend ist, wurde dort erdacht. Es war ein goldenes Zeitalter der Literatur, wenn Sie allein an den Prozess, den Zauberberg, Ulysses, Proust, Hemingway, The Great Gatsby, das sind alles Werke, die innerhalb von 4 bis 5 Jahren erscheinen. Also wirklich eine Supernova der Kreativität. Und es ist eine Zeit, die unserer relevant ähnelt in der Form, dass es zum ersten Mal eine mediale Explosion gab. Es gab, der Zeitungsmarkt explodierte, es gab Radio, es gab Kino. Es ist eine unglaubliche Beschleunigung, die die Menschen der 20er Jahre als sehr belastend und desorientierend empfinden. Und es ist auch eine Zeit des ersten Globalisierungsschubes, weil man zum ersten Mal zum Beispiel mit dem Ozeandampfer sehr relativ leicht nach Amerika fahren konnte. Flugzeuge, Charles Lindbergh überquert den Ozean, Zeppeline. Das heißt, dieser Globalisierungsschub gleichzeitig mit der medialen Beschleunigung, der führt zu sehr extremen Ausschlägen und zu einer großen Verunsicherung. Und es ist tatsächlich unmöglich, heute die Zeitung zu lesen, wenn man sich mit den 20er Jahren beschäftigt und nicht zu denken, das ist eigentlich genau wie damals. Es sind die gleichen Nöte, es sind die gleichen Sorgen, die gleichen Verunsicherungen. Und dann ist der Schritt gar nicht weit zu sagen, wer waren denn die großen Denker der 20er Jahre und haben sie uns heute nicht vielleicht auch sehr viel zu sagen? Und tatsächlich glaube ich, dass diese 4 Zauberer, diese 4 Geistesgrößen der 20er Jahre zu uns bis heute sprechen. Und vieles von dem, was uns verunsichert, hat sie auch verunsichert. Sie waren aber eben in der Lage, mit der Größe ihres Geistes Antworten und Impulse zu liefern, die uns heute, meine ich, noch sehr viel bedeuten sollten.
Das Buch ist ein erzählendes Sachbuch. Wenn wir diesen Aspekt nehmen, den du gerade angesprochen hast, die 20er Jahre sozusagen als Tor in die Neuzeit des 20. Jahrhunderts, denkmächtig bis heute. Wir haben heute eine sehr starke Auseinandersetzung sozusagen mit unseren geistigen Vorfahren der Moderne und mit der Frage, was löst diese Moderne ab? Wenn du vielleicht kurz skizzieren kannst, welche Denkelemente der 4 glaubst du, sind noch weiterhin relevant und führen deutlich ins 21. Jahrhundert?
Ja, man kann sagen, dass diese 4 Denker das Zelt der heutigen Theorie aufgeschlagen haben. Und wir denken alle noch als Philosophierende, sei es jetzt also der Populärphilosophie oder in der Akademie, in der Spur dieser Denker. Also denken Sie an die großen Theorieschulen, die jetzt an den Universitäten gelehrt werden oder die auch die populäre Philosophie dominieren, der Existenzialismus, der ohne Heidegger überhaupt nicht denkbar ist. Dann gibt es die Hermeneutik von Gadamer, der ein Heidegger-Schüler ist. Dann gibt es die kritische Theorie und die Frankfurter Schule, die sich auf Benjamin als Urgestalt bezieht. Dann gibt es natürlich die analytische Sprachphilosophie, die ohne Wittgenstein gar nicht zu denken wäre. Und es gibt die Kulturwissenschaft in Deutschland, die in Cassirer ihre eigentliche Gründungsfigur findet oder hätte finden sollen. Und so kann man sagen, dass diese 4 bis heute das Zelt des Denkens aufgeschlagen haben. Und man kann natürlich auch sagen, jedes Buch handelt einerseits von dem, was passiert ist, aber auch von dem, was nicht passiert ist. Und man kann sagen, dass seither rein von der Innovation in der Philosophie nicht mehr so wahnsinnig viel passiert ist, dass wir insbesondere die letzten 30 bis 40 Jahre in einer Art Nachgeschichte leben, in der die akademische Philosophie diese Theorieentwürfe ausdifferenziert, bedenkt, anwendet. Aber die großen neuen Fragestellungen und die neuen großen Theorieentwürfe, die geschahen in den 20er Jahren und sie geschahen tatsächlich in diesen 10 Jahren, die im Rückblick nur noch als magische Jahre zu bezeichnen sind.
Du hast ja gerade am 1. März in der Zeit der aktuellen akademischen Philosophie doch einen deutlichen Vorwurf gemacht. Vielleicht magst du das nochmal kurz näher ausführen.
Na, das ist also eher eine Beobachtung, die uns alle ein bisschen traurig und bedenklich stimmen sollte, denn es gibt eine Konstellation, von der man einerseits sagen kann, es gab in Deutschland noch nie so viele so gut ausgebildete Philosophen wie jetzt, die noch nie so wenig wirklich Interessantes produziert haben. Es ist eine Situation, würde ich sagen, der stumpfen Exzellenz. Und man kann sich fragen, warum das so ist. Und das hat sicher was damit zu tun, dass die Philosophie im akademischen Bereich sich selbst als Wissenschaft versteht. Und wenn man diese 4 Denker sieht, dann kann man begreifen, dass Philosophie zumindest nicht so verstanden werden muss. Wenn Sie heute einen Philosoph des Geistes, der in Magdeburg oder in Leipzig lehrt, fragen, was hat das mit deiner Existenz, mit deinem Leben zu tun, dann würde er sagen, das ist die falsche Frage, ich behandle wissenschaftliche Fragen. Und das ist etwas, was Benjamin, Wittgenstein oder Heidegger niemals gesagt hätten. Denn es gibt in ihrer Theorieentwicklung eine Einheit, eine Bündigkeit zwischen Lebensentwurf, Existenzgestaltung und der theoretischen Entwicklung. Und wenn ich mir selbst überlege, warum die Philosophie stagniert, es gibt Leute, die das bestreiten, aber ich denke, mit Rückblick auf die 20 Jahre ist es faktisch unbestreitbar, dass wir in einer Stagnation leben, dann würde ich sagen, das Erste wäre, diese Klammer zwischen Leben und Existenz und Theorie wieder enger zu fassen. Dass sich jeder akademische Philosoph fragt, welche Fragen ihn eigentlich in das akademische Philosophieren getrieben haben und wie nah er diesen Fragen wirklich noch ist und diesen Impulsen. Und das Dritte ist natürlich auch, dass das ein quasi industrieller Rankingdruck ist, in der die Studenten, die oft mit sehr viel Enthusiasmus, mit sehr viel Interesse an die Akademie kommen, sehr früh in Verengung getrieben werden, sich sehr früh spezialisieren müssen und gar nicht mehr dazu kommen, obwohl sie Philosophie studieren, die ganze Breite dieses Raums zu erschließen. Das heißt, es gibt auch so eine Art Theoriefimose. Man muss sich da nach 3 Jahren auf irgendetwas spezialisieren und dann diesen Track weitermachen. Sonst hat man gar keine Chance, akademischer Philosoph zu werden. Und das ist eine sehr schlechte Entwicklung, nicht nur für die akademische Philosophie, sondern für unsere gesamte Kultur.
Kommen wir noch ein bisschen zu dem Erzählenden. Hannah Arendt war das bestverkaufte Sachbuch in der Reihe Philosophie-Magazin mit weitem Abstand. Ihre Bücher jetzt auch gerade jüngst erreichen beste Verkaufszahlen und sie hat eine sehr intensive Beziehung zu Martin Heidegger. Wie sieht es bei den anderen dreien aus und welchen Einfluss hatte Arendt auf Heidegger und sozusagen, welche Bedeutung haben die Frauen überhaupt für das Zauberhafte dieser 4 Männer?
Ja, zunächst mal muss man sagen, eine Kritik an diesem Buch ist natürlich gerade heute sehr naheliegend. Warum 4 Männer? Wo ist die Frau? Und dazu kann ich, glaube ich, nur die ehrlichste Antwort geben, die da möglich ist. Es gibt keine Frau in den 20er Jahren, die auf die Entwicklung der Philosophie einen ähnlichen Einfluss gehabt hätte wie diese 4 Männer. Man kann dann eine erfinden, aber das wird nicht plausibler und wahrer dadurch. Und Hannah Arendt ist an dem Zeitpunkt, an dem sie Martin Heidegger trifft, 1925, 26, 18 Jahre alt. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich eine Liebesbeziehung, die gemeinsam mit Sartre und de Beauvoir, das hier auch so eine Liebesbeziehung der großen Philosophie ist, die für die Philosophie des 20. Jahrhunderts ganz entscheidend war. Denn Hannah Arendt hat die Begegnung mit Heidegger immer als das Ereignis einer Erweckung, eines ganz starken Impulses, einer Befreiung des Denkens formuliert. Und tatsächlich ist sie aber in der Lage, ausgehend von Heidegger und seinem Denken etwas zu tun, was Heidegger nie geschafft hat. Heidegger beschreibt, und das beschreibe ich auch im Buch, dass die Begegnung mit Arendt so, dass ihn das Dämonische getroffen hat. Das Dämonische hat mich getroffen, ein anderer Mensch ist in ihn eingedrungen und er beschreibt das als eine Form der großen Unheimlichkeit und auch Enthausung. Und das ist deswegen interessant, weil für Heidegger das Denken und auch die Selbstfindung, die er Jemeinigkeit oder Eigentlichkeit nennt, nur in einer Vereinzelung zu denken ist, in Auseinandersetzung mit der Angst, mit dem Tod, mit ganz stark vereinzelnden Erfahrungen kommt man durch eine Art Enge in eine Freiheit hindurch. Und Hannah Arendt ist in gewisser Weise die komplementäre Figur dazu. Die sagt nicht, es ist Enge und Angst, sondern Liebe und Geburt. Es ist der andere, der mich befreit. Es ist die Sozialität, die uns klug werden lässt. Und so kann man sagen, dass Hannah Arendt etwas geschafft hat, was Heidegger nie vermocht hat. Sie ist dem Ereignis ihrer Liebe philosophisch auch gerecht geworden und hat ausgehend davon eine Philosophie entwickelt, die heute auch natürlich einen großen Wert hat. Und es ist immer wieder für mich schockierend zu sehen, wie zum Beispiel ein Buch von Hannah Arendt jetzt noch in die Bestsellerlisten kommt, weil man sich schwer denken kann, welche Figur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum überhaupt eine Figur wäre, die sich mit Hannah Arendt vergleichen ließe. Es ist ja nicht so, dass dieses Denken unterkomplex wäre oder zu einfach wäre. Das sind sehr schwierige Schriften, nach denen die Menschen gieren, nach denen sie Lust haben. Aber sie finden sie offensichtlich nur in älteren Gestalten. Sie finden sie nicht in der Gegenwart. Und ich sehe darin eigentlich keine Notwendigkeit sogar, sondern eher einen Aufruf für uns, die wir uns mit der Philosophie beschäftigen, in dieser Ernsthaftigkeit auch mutiger zu sein.
Es gibt noch eine weitere Kategorie, 3 der Denker waren Juden. Ja. Was bedeutet das für sozusagen die Konstellation?
Das ist natürlich auch sehr interessant, dass 3 dieser 4 Denker, nämlich Cassirer, Benjamin und Wittgenstein, jüdischer Herkunft waren oder auch jüdischen Glaubens. Und wenn man sich überlegt, dass dieses Buch von 1919 bis 1929 geht, das endet dann mit einer Disputation zwischen Ernst Cassirer und Martin Heidegger, dann kann man sehen, dass ab 1931, 32 dieses extrem kreative Feld zerstört ist aufgrund politischer Entwicklungen. Cassirer muss seinen Lehrstuhl in Hamburg aufgeben. Benjamin wird ins Exil nach Paris gezwungen. Wittgenstein ist dann in Cambridge und kann dann bald auch nicht mehr zurückkehren nach Wien zu seiner Familie. Das heißt, das, was politisch in Deutschland nach 1930 passiert ist, das ist in vieler Weise eine große Katastrophe gewesen. Es ist aber auch eine Katastrophe für die deutsche Philosophiegeschichte gewesen, weil insbesondere die Traditionszusammenhänge, die Cassirer in Hamburg stiftete, fast vollständig verloren gingen und eine extrem reiche Schule des Denkens sich nie wieder davon erholt hat. Benjamin war auch dann gezwungen, unter sehr prekären Bedingungen in Paris für Adorno und Horkheimer zu schreiben und hat auch nicht mehr die Freiheit seines Denkens gefunden, die er in den 20er Jahren hatte. Und einerseits ist es wichtig zu sehen, dass diese deutsch-jüdischen Denker Unglaubliches geleistet haben in den 20 Jahren für die deutsche Philosophie. Und ich meine schon, dass man sagen kann, dass dieses Differenzierungsniveau heute und seither auch nie wieder erreicht wurde.
Ich schaue hier auf den Klappentext des Buches und dort steht, das Buch gibt vier Antworten auf die Frage, was ist der Mensch? Du hast in deiner Doktorarbeit das Werden des Menschen im Wort behandelt und hast auch darauf hingewiesen, diese vier waren keine akademischen Philosophen. Es gab einen Drang, sich zu äußern und im Wort zu denken und zu werden. Vielleicht kannst du da etwas zu sagen und auch was so einen allgemeinen Gedanken, was bedeutet es vielleicht für die Menschen heute, die auch nicht akademisch sind, Mensch zu werden mit der Philosophie und auch mit einer vielleicht ja nicht akademischen, privaten Philosophie?
Ja, was ist der Mensch? Das ist keine Frage, die wir zum ersten Mal hören. Es ist die Frage, die am Grunde der kantischen Philosophie steht. Kant sagt, die eigentliche Frage, die ihn interessiert, ist die Frage, was ist der Mensch? Und die Frage, was ist der Mensch, wird in den 20er Jahren in gewisser Weise, in neuer Weise beantwortet. Das einende Band dieser vier Denker ist, dass die Antwort lautet, der Mensch ist ein sprechendes Wesen. Die Sprache ist der Grund und das Fundament unserer Lebensform. Die Sprache ist das, was unsere Lebensform spezifisch macht. Und dann gibt es eben ausgehend von dieser gemeinsamen Diagnose vier sehr verschiedene Antworten darum, was Sprache ist und welche Wirkung Sprache hat. Für Benjamin ist die Sprache so eine Art göttliches Geschenk. Sie ist nicht zum Kommunizieren da, sondern zum Offenbaren des Seins. Das ist ein Gedanke, der auch Heidegger dann begleitet durch die 20er Jahre. Für Wittgenstein ist die Sprache in dieser Phase ganz stark logisch geordnet. Sie ist ein Bild der Welt, wie er sagt, aber über den Zusammenhang, warum die logische Struktur und die Welt zueinander finden, zu der kann man gar nichts sagen nach Wittgenstein. Da gibt es auch die Idee, dass es etwas Geschenkhaftes ist, ein Mystizismus fast bei Wittgenstein, der es ihm unmöglich macht, über unser eigentliches Weltverhältnis wirklich sprechen zu können und sprechen zu wollen. Und Ernst Cassirer beispielsweise sagt auf die Frage, was ist der Mensch? Der Mensch ist ein Animal Symbolicum, ein symbolverwendendes Wesen. Und wann immer wir Sinn für uns selbst über die Welt oder andere erzeugen, dann tun wir das in Zeichen, so wie hoffentlich ich jetzt in diesem Moment, da ich zu Ihnen spreche. Und es ist faszinierend zu sehen, dass die ganze Philosophie des 20. Jahrhunderts von diesem sogenannten Linguistic-Turn, von dieser Bewegung zur Sprache hin dominiert wurde. Und das Alltäglichste, was wir jeden Tag tun, nämlich miteinander sprechen, immer noch etwas ist, was wir nicht vollständig verstehen. Es ist tatsächlich ein alltägliches Wunder, was jetzt passiert. Wir sitzen zusammen, wir sprechen, Sie hören mir zu. Ich stoße Laute aus, die eine Bedeutung haben. Wie funktioniert das eigentlich und was hat das mit uns selbst zu tun? Für mich ist Philosophie oftmals dieser Effekt, dass wir über gerade das Alltäglichste zu staunen lernen. Das war schon bei Plato so. Und wenn Sie mit anderen Leuten sprechen, ganz einfach, indem Sie sprechen, dann tun Sie etwas, was kein anderes Wesen auf dieser Welt oder vielleicht im Universum kann. Und wir wissen immer noch nicht genau, wie das funktioniert. Und das ist doch schon mal etwas, worüber man eigentlich dankbar sein sollte. Die vier Zauberer waren da jedenfalls sehr dankbar dafür.
Das Buch selbst endet mit einer Disputation, das ist eben schon kurz angesprochen. Sozusagen, magst du dazu zum Abschluss noch etwas sagen, ohne vielleicht die sozusagen Spannung für deine zahlreichen Leser vorwegzunehmen?
Ja, das Buch heißt ja Zeit der Zauberer. Das spielt auch auf den Zauberberg an, der in Davos spielt. Und das Buch hat einen Spannungsbogen, das auf eine sogenannte Davoser Disputation zuläuft. Ein epochales Ereignis in der Geschichte der Philosophie, in dem Martin Heidegger und Ernst Cassirer aufeinandertrafen und eben über diese Frage, was ist der Mensch, öffentlich stritten. Und man kann grob sagen, dass das eine Konstellation war, in der sich die gesamte Spannung der Weimarer Republik in diesen Typen verkörperte. Heidegger war der junge Wilde, er hatte gerade Sein und Zeit geschrieben, er war ein erdnah, völkischer Denker, schon damals politisch eher rechts zu situieren. Und er antwortete auf die Frage eines Studenten während dieser Disputation, wozu die Philosophie gut sei, was ihre Aufgabe sei. Heidegger sagte, sie muss uns für die Angst klar machen. Sie muss uns die Grundlosigkeit unserer Existenz vor Augen führen. Sie muss uns zeigen, dass unser Weltbild und unsere eigene Existenz auf gar nichts gründet. Und erst dann ist die Selbstfindung möglich. Und Cassirer, der Kulturphilosoph, der Gebildete, sagte, die Aufgabe der Philosophie ist das genaue Gegenteil. Sie muss uns frei machen von der Angst. Sie muss die Welt erschließen für uns. Sie muss uns öffnen für die Vielfältigkeit der symbolischen Weltgestaltung. Und das ist mehr als nur ein philosophischer Konflikt. Es ist ein Konflikt, der stark politisch aufgeladen ist, weil Cassirer stand damals für die Weimarer Republik, für ein gebildetes Bürgertum, für die Werte der Demokratie. Und Heidegger stand das damals schon bereits nicht mehr. Und wenn Sie diese Disputation heute lesen oder nachvollziehen im Buch, dann werden Sie sicher das Gefühl haben, zumindest hatte ich es, als ich es schrieb, dass das genau die Spannungsverhältnisse sind, in denen wir heute auch stehen, in denen wir uns orientieren müssen. Und ich glaube, es ist schwer, Gesprächspartner zu finden, die mehr Orientierung, die mehr Impuls leisten für unsere Zeit, als eben diese vier. Deswegen ist es hoffentlich nicht nur ein Buch über Philosophiegeschichte, sondern auch ein Versuch, sich in der Zeit, in der wir jetzt stehen, die schwierig genug ist, auch neu zu orientieren.
Lieber Wolfram, herzlichen Dank. Für Sie alle laden wir Sie ein auf eine zauberhafte Lesereise durch dieses Buch und durch die Gedanken- und Personenwelt. Wolfram Eilenberger wird jetzt gleich das Buch noch signieren. Hier rechts hinter der Wand gibt es einen Verkaufsstand, wo Sie das Buch kaufen können. Wenn Sie möchten und ein bisschen ins Philosophie-Magazin hineinblättern, dann ist der Stand des Philosophie-Magazins auf der anderen Seite direkt hinter Ihrer Wand.
Und wo signiere ich, Thomas? Signiere ich dort oder da? Ich signiere da. Ja, gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.